Polizei verhaftet Einbrecher und andere Straftäter.
Guten Morgen, Gregi. Wir sind hier im Podcast StPO Artikel für Artikel und heute sind wir beim Artikel 7 Verfolgungszwang.
Guten Morgen, Duri.
Ich habe gerade einen Fall auf dem Tisch, den ich in diesem Zusammenhang gerade dir kurz möchte erzählen möchte. Es geht um ein Comicbild, das allenfalls harte Pornografie darstellt mit Minderjährigen. Darum kann ich dir jetzt das nicht zeigen, sondern ich tue das einfach schnell erzählen. Auf dem Bild sieht man eine jugendliche Person, nicht ganz klar, ob unter oder über 18. Das ist ein bisschen das Problem, dass bei Comics Leute einmal sehr schnell sehr jung wirken. Also die junge Person ist auf dem Altar, auf dem Altar steht, unterhalb vom Altar steht Multikulti. Um den Altar herum stehen, das sind wohl arabische Personen, also in diesen bekannten Gewändern. Zwei oder drei heben die Frau fest, ein vierter hat die Hose drunter, um vergewaltigt zu sein. Sie hat offensichtlich keine Freude. Im Hintergrund hat es einen weisshäutigen Mann, sollte wahrscheinlich ein Europäer sein, ist auch europäisch gekleidet, will dieser Frau zu Hilfe kommen und wird von einem Polizist zurückgehalten. Mit dem Bild ist die Klientschaft auf dem Polizeiposten und wollte eine Strafanzeige erstatten. Die Polizei hat sie dann heimgeschickt. Das sei nicht strafbar. Jetzt haben wir gerade unlängst können lesen von einem Entscheid vom Bezirksgericht Zürich, der festhält, dass auch pornografische Mangas, also nicht nur explizit Fotos, sondern auch Comics, können im Rahmen von der verbotenen Pornografie strafbar sein.
Ist jetzt zwar noch ein bisschen früh für so Beschreibungen, aber ich versuche das ein bisschen einzuordnen. Man könnte sich aus Verteidigersicht fragen, ob das überhaupt strafbar ist. Wenn es mir recht ist, ist ja nur die nicht tatsächliche Darstellung von minderjähriger Pornografie strafrechtlich relevant. Aber sexvisuell, für die Strafverfolgungspflicht oder die Justizgewährleistungspflicht ist es nicht relevant, ob es das strafbar ist oder nicht. Und relevant ist nur, ob ein hinreichender Anfangstatverdacht besteht, damit der Staat das ernsthaft abklärt. Und das ist ja eine Art ein Ausgleich zum staatlichen Strafverfolgungsmonopol. Wir treten ja eigentlich unsere Selbstjustiz ab an den Staat. Und dann haben wir aber auch ein Recht, dass, wenn wir das Gefühl haben, etwas ist schief gegangen, jemand hat gegen die Regeln verstoßen, dass sich die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörde dem auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit annimmt. Und wenn du jetzt erzählst, wie deine Klientschaft da gestrandet ist, dann ist das, so wie du das Bild beschreibst, natürlich nicht in Ordnung.
Ja, und es kommt ja noch hinzu, dass man bei der Pornografie schon diskutieren kann. Ich habe ja mit Bedacht gesagt, es ist nicht ganz klar, wie alt die Person ist. Aber es ist auch von den Stereotypen, von diesen dargestellten Personen, ist sicher auch das Rassendiskriminierung in Frage. Also es gibt zwei Aspekte, die man näher anschauen muss. Und ich glaube, es ist nicht ein Polizeibeamter auf dem Polizeiposten, da schon ein abschliessendes Urteil zu bilden und die Leute heimzuschicken.
Das ist so, da bin ich völlig deiner Meinung und das passiert dir sicher immer wieder. Das habe ich schon oft gehört von Klienten, die strandet auf der Polizeiposten, wo man wieder versucht, sogar andere Polizeiposten zu weisen, weil man angeblich örtlich nicht zuständig sei etc.
Da möchte ich ja gerade vielleicht sagen, man kann an jedem Polizeiposten in der Schweiz grundsätzlich Anzeige erstatten, aber dann hast du halt oft, stellst du dann die Frage, ja, wo sind sie denn daheim? Ah, dann gehen sie doch dort auf den Polizeiposten. Und dann sind sie so, zwei, dreimal auf dem Polizeipost und dann ist klar, dass sie das Gefühl haben, ja gut, die wollen ja gar nicht.
Genau, und dann läuft natürlich auch eine Strafantragsfrist und wenn sie Glück haben, kommen sie rechtzeitig noch zum Anwalt, zur Anwältin und die geben dann in der Regel die Strafanzeige direkt bei der Staatsanwaltschaft ein und dann wird das auch ordentlich an Hand genommen und erledigt.
Ich habe mich letztens gefragt, ob allenfalls der Verfolgungszwang auch spielt in einem Zusammenhang, wo man einem Drogendealer ein halbes bis ein Jahr zugeschaut hat, wie der Drogen verschoben hat. Und dann hat man erst so spät zugegriffen und entsprechend ist halt die Drogenmenge massiv aufgelaufen. Ich habe mich dann gefragt, ob der Verfolgungszwang nicht zu einem Anspruch führt, dass man auch relativ zeitnah interveniert, wenn man ein strafbares Verhalten beobachtet. Und gerade bei Drogenmengen finde ich es besonders paradox. Da wird schon ab kleinsten Mengen gesagt, das müssen wir massiv ahnden mit drakonischen Strafen, weil das denke ich, ja, die Gesundheit von vielen Menschen gefährdet. Und dann tut es mir umso hohler, wenn man dann da ein Jahr zuschaut. Also da ein gewisser Widerspruch.
Es ist lustig, ich habe ganz einen ähnlichen Fall gehabt, der jetzt gerade gerichtlich beurteilt worden ist, wo über ein Jahr lang, oder fast ein Jahr lang, mit technischen Überwachungsmassnahmen hat man zugeschaut und zugeschaut, wie die Betäubungsmittel hin und her geschoben worden sind. Und ich habe keinen Ermittlungsansatz in den Akten erkannt, dass man neben diesen eigentlichen Transporten versucht, dahinter zu schauen, Strukturen zu erkennen, mögliche Hintermänner zu schnappen. Und dann hätte ich es nachvollziehen können, dass man da die Beschuldigung einfach so ins Messer laufen lässt. Ich habe mich dann da ein bisschen versucht, kundig zu machen, um das Bundesgericht zu sagen, aber klar, der Beschuldigte hat keinen Anspruch darauf, dass eine Staatsanwaltschaft unverzüglich interveniert, wenn sie sehen, dass er sich deliktisch verhält, dass er deliktisch tätig wird. Es hat keine Pflicht vom Staat, dass Behörden, selbst bei bewachten Tätern, sofort tätig werden und die weiteren Delikte hindern.
Also wir behaupten ja wahrscheinlich beide nicht, dass man nicht eine sorgfältige Sachverhaltsabklärung machen darf. Aber zwischen einer sorgfältigen Sachverhaltsklärung und fast ein Jahr zuschauen, ist ja doch ein gewisser Gap.
Genau.
Und man muss auch beachten, ich meine, die wir da auf der Straße haben, die Drogen verschieben und die Drogen handeln, das ist ja die unterste Hierarchie. Und auch wenn man sagt, man beobachtet, ich meine, bei den höheren Hierarchien strandet man ja immer, weil die sind einmal derart eng vernetzt mit der Politik in diesen Herkunftsländern. Zum Teil kommen sie aus diesen Kreisen, also an die wirklichen Hintermänner kommt man sowieso nie.
Ich bin völlig deiner Meinung, also ich meine, die Überwachungsmaßnahmen würden ja keinen Sinn machen, wenn man nicht versucht, die Leute auf frischen Tat zu ertappen und die Strukturen zu erkennen. Ja, kommen wir doch noch zum Absatz 2 von dem Artikel 7, von dem Verfolgungszwang. Da gibt es ja noch den Vorbehalt, dass Kantone können Regelungen schaffen, wo für Magistratspersonen, also für Parlamentsmitglieder, Immunität könnte festgehalten werden für besondere bestimmte Fälle. Und in Absatz 2 insbesondere, dass man für mögliche strafbare Handlungen, die Beamte in Ausübung für ihre Amtstätigkeit gemacht haben, dass es dort einen Ermächtigungsbeschluss braucht.
Genau, von dem hat Zürich Gebrauch gemacht. Das ist GOG 148. Also wenn man gegen einen Beamten eine Strafanzeige macht, dann muss der Staatsanwalt, bevor er das kann, vertieft an Hand nehmen, muss er in ein Ermächtigungsverfahren vor Obergericht.
Mir ist die Regelung nicht so ganz klar. Ich meine, ist mir schon klar, es braucht eine gewisse Filterfunktion, dass Beamte, die halt exponiert sind in ihrer täglichen Arbeit, nicht mit querulatorischen Strafanzeigen überhäuft werden. Andere Kantone kennen so eine Regelung nicht und vertrauen der Staatsanwaltschaft, dass die relativ effizient nicht an Handnahmeverfügungen machen. Das ist denke ich, ein bisschen einfacher, als wenn man in ein gerichtliches Verfahren geht. Das dürfte aufwendiger sein. Insbesondere im gerichtlichen Verfahren könnte es zu einem Problem werden oder wird es regelmäßig zu einem Problem, dass man einer beschuldigten Person das rechtliche Gehör gewährt oder sogar nach den strafprozessualen Vorgaben gewähren muss.
Ja, das führt natürlich dann zu einem gewissen Vorteil, weil man dann die Anzeige schon sieht und auch sieht, wie ist die Beweislage gegen einen.
Dort vielleicht noch
es ist eine gewisse Ungleichheit von beschuldigten Personen. Ob Beamte oder nicht.
Ich bin letztes Jahr gerade mal mit so einer Frage konfrontiert und habe dann in den Weisungen der Oberstaatsanwaltschaft im Kanton Zürich den Hinweis gesehen, dass man durchaus kann verlangen kann, die Staatsanwaltschaft kann bei ihrem Antrag auf Ermächtigung verlangen, dass die beschuldigte Person nicht begrüßt wird. Und ich habe in meiner Strafanzeige durch die Ziffer Bezug genommen. Und wenn es mir recht ist, hat die Staatsanwaltschaft sich dem angeschlossen und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Und die Beamten sind bis heute nicht tangiert worden, die haben keine Ahnung, dass das Strafverfahren läuft.
Ich vielleicht noch zwei, drei Worte zu der Praxis. Also so wie ich Praxis im Kanton Zürich kann überblicken, wird eigentlich in den überwiegenden Fällen die Ermächtigung erteilt für die Strafuntersuchung.
Genau, das erlebe ich auch so. Also wirklich nur bei klar unbegründeten Strafanzeigen wird die Ermächtigung nicht erteilt.